Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Windräder sind vor allem in den Augen vieler Menschen, die in unmittelbarer Nähe zu den Anlagen leben, ein Ärgernis. Und das nicht nur, weil die Räder laut und hässlich sind. Um die zum Teil erbitterten Gegner der Windräder milde zu stimmen, schlägt die SPD jetzt eine Prämie vor, eine Art Windbürgergeld, das die Akzeptanz für diese Form der erneuerbaren Energie verbessern soll. Ich bin jetzt mit der Schriftstellerin Julie C. verbunden, die in ihrem Roman Unterleuten ein ganzes brandenburgisches Dorf am Konflikt um einen Windpark scheitern lässt. Guten Abend, Frau C.
Schönen guten Abend.
Windräder lieferten in diesem Jahr so viel Energie wie noch nie. Trotzdem ist der Ausbau ja fast zum Erliegen gekommen, weil so viel dagegen geklagt wird. Was halten Sie von diesem Vorschlag der SPD? Ist das ein guter Weg, die Leute mit Geld gewogen stimmen zu wollen oder zu beschwichtigen? Kann sowas funktionieren?
Ehrlich gesagt, also ich finde es spannend, ob es funktionieren wird. Also was auf jeden Fall gemacht werden muss, und das ist ja auch, was die SPD antreibt und was so langsam auch allgemein, glaube ich, ins Bewusstsein der Politik sickert, ist, dass die Gewinnung von alternativen Energien schon in irgendwie einer sozialverträglichen Form durchgeführt werden muss. Weil das Problem ist ja sehr häufig, dass solche Entscheidungen in den großen Städten fallen, da wo eben auch die Machtzentren sind, und die Menschen, die aber hinterher mit den konkreten, in dem Fall Turbinen, eben leben müssen, die leben halt auf dem Lande. Und dann entsteht eben dieses Gefühl einer Abspaltung oder einer Zweiklassengesellschaft, wo die einen entscheiden und die anderen haben die Folgen zu tragen. Und Windrad ist jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, wir sehen das in einem ganz großen Stil gerade in unserem Land, wie sich da sozusagen die Ufer voneinander trennen. Und ob Geld dann die Brücke sein kann, weiß ich nicht. Wenn ja, fände ich es okay. Wenn jemand sagt, okay, ich krieg so und so viele Monate und dafür gucke ich auf das Windrad, damit bin ich zufrieden, soll es mir recht sein. Hauptsache, die Akzeptanz ist da.
In Ihrem Roman in Unterleuten, da gibt es eine Versammlung in der Dorfkneipe und da bekommen die Anwohner einfach mitgeteilt, dass jetzt ein Windpark bei ihnen gebaut wird. Löst denn sowas auch diese eigentliche Wut und den Widerstand aus? Dass da, Sie haben schon gerade Stadt-Land-Gefälle genannt, aber gibt es da auch so einen, die da oben beschließen irgendwas und wir hier vor Ort, wir müssen damit leben?
Das ist in dem Fall dasselbe. Also ich glaube, wir würden die Gesellschaft besser verstehen, wenn wir nicht so sehr mit oben und unten uns das bildlich erschließen, sondern vielleicht eher mit drinnen und draußen im Sinne von Zentrum und Peripherie. Also das ist genau der Punkt, dieses Gefühl, dass Entscheidungen eben an anderen Orten getroffen werden. Und es ist nun eben auch tatsächlich so, dass die Lebensverhältnisse in Städten und auf dem Land grundverschieden sind. Das war schon immer so. Also einfach, was macht den Alltag aus? Was sind die Probleme? Was sind die Bedingungen? Und jetzt gerade, wo es eben so mit vermehrter Rasanz um Klimaschutz und Umweltpolitik geht, bricht das geradezu auf. Also das erlebe ich halt in meinem eigenen Umfeld. Ich wohne ja tatsächlich richtig auf dem Land, also richtig in der Provinz. Das erlebe ich jeden Tag, wie die Leute, die hier ansässig sind, immer ungehaltener werden über die Entscheidungen, die wir politisch mit grünen Gedanken tragen, weil die natürlich schon verstehen, dass Klimaschutz wichtig ist. Die sind nicht blöd. Aber es entstehen dadurch oft Auswirkungen auf das Leben hier draußen, die tatsächlich die Unzumutbarkeit überschreiten sozusagen.
Was denn zum Beispiel?
Also ein großer Streit ist ja zum Beispiel auch das mit dem Düngen, wo, also es hat jetzt mit Klima nicht so viel zu tun, aber es ist eben auch ein Umweltthema zu sagen, man muss halt schauen, dass man das Grundwasser schützt und bestimmte Nitratwerte und so weiter nicht zu hoch werden lässt. Das sind gewiss legitime Anliegen. Ich kenne mich da auch zu wenig quasi mit den biologischen und technischen Fakten aus. Was aber eben tatsächlich auch nicht vergessen werden darf, ist, dass viele Landwirtschaften gerade hier draußen, wo die Böden nach Jahrzehnten der DDR-Monowirtschaft wirklich ausgelaugt sind, ohne Düngemittel einfach überhaupt keine Erträge erzielen können. Und ich kenne hier viele Bauern, also Kleinbetriebe auch wirklich persönlich, die am Existenzminimum wirtschaften und wahnsinnige Belastungen in ihrem Leben hinnehmen. Und wenn man denen dann sozusagen von Berlin aus sagt, naja, also ich übertreibe jetzt so ein bisschen, ja, düngen dürft ihr jetzt halt auch nicht mehr, ja, dann stehen die da und zeigen die Handflächen und sagen, ja, sagt mal, wollt ihr uns irgendwie verarschen? Versteht eigentlich kein Mensch, was wir hier draußen jeden Tag machen. Und das ist so diese Kluft, von der ich da spreche.
Können Sie denn, während Sie das beobachten, als eine ja sehr engagierte Staatsbürgerin, Sie fühlen sich ja offenbar nicht draußen, obwohl Sie draußen am Land leben. Haben Sie schon eine Idee entwickelt, wie man den Leuten das Gefühl geben kann, dass sie auch unbedingt drinnen sein sollten und sich irgendwie da politisch eingebunden fühlen oder selber einbinden?
Ich glaube gar nicht, dass wir sozusagen die nach drinnen holen müssen, sondern ich würde den Weg eher umgekehrt sehen. Also es gibt aus meiner Sicht keine Verpflichtung zu politischem Engagement. Es gibt aber eine Verpflichtung der Politik, eine gerechte Daseinsvorsorge zu betreiben, die tatsächlich möglichst viele Menschen der Gesellschaft mit umfasst und sich eben nicht auf Zentren konzentriert. Und was uns gerade so ein bisschen passiert in den letzten Jahren besonders, ist, dass wir immer moralischer politisch argumentieren. Also wir erklären bestimmte Ziele für sakrosant, sei es jetzt irgendwie der Klimaschutz oder irgendwas anderes. Und dann haben wir das Gefühl, dem muss sich jetzt alles andere unterordnen. Und wer dazu nicht bereit ist, sei er nun ein Bauer oder ein aufs Windrad Gucker oder wer auch immer, der ist dann irgendwie dumm oder böse oder geht gar nicht. Und so entsteht eine Animosität, ja, also weil man ein Ziel verabsolutiert und alle, die dann sagen, ja, aber das betrifft uns doch ganz schmerzhaft, sind dann irgendwie die Leute, die nichts checken oder die, ja, vielleicht sogar böse oder schlecht sind. Und das ist eine ganz arg gefährliche Art, Politik zu machen. Und das wäre, glaube ich, der Weg, zu versuchen, da wegzukommen und einander mehr zuzuhören und zu gucken, was sind denn die Probleme und inwieweit haben die vielleicht auch Berechtigung.
Und vielleicht auch die Windräder und deren Sinnhaftigkeit besser erklären, anstatt einfach nur Geld anzubieten?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das wird oft so gesagt, naja, man muss das alles kommunizieren und ganz arg transparent machen und vielleicht so, wie heißt es dann immer so schön, so Mitwirkungsrechte im Bauplanungsverfahren. Das ist sehr nett und pädagogisch gedacht, aber am Ende steht da halt ein sauhässliches, brummendes Teil, was womöglich noch gesundheitsgefährlich ist. Oder was Leute zumindest so empfinden, und das reicht dann ja auch, um psychosomatisch beeinträchtigt zu sein, egal was die neueste Studie dazu gesagt hat. Also Fakt ist, die Leute leben ja damit. Und ob das durch ein bisschen Kommunikation und Erklärung sich sozusagen wegreden lässt, also das ist nicht so ganz meine Erfahrung. Also den Leuten sozusagen ihren Widerwillen abzukaufen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schnöde, dass man sagt, naja, und dann muss wieder mit Geld gemacht werden. Aber wie gesagt, wenn die Leute damit dann zufrieden sind und sagen, okay, weil ich meine, Armut ist hier auch ein Riesenthema. Die Leute haben hier so wenig Geld, dass ich mich manchmal frage, wie die überhaupt überleben. Das klingt jetzt auch zynisch, aber es ist die Realität. Also was bringt es, sie nicht zu sehen? Ja? Und wenn man sagt, die kriegen dafür Geld angeboten, wo sie sich gut fühlen, gewertschätzt und wo sie das Gefühl haben, das lohnt sich, dann ist es ja in Ordnung. Also das ist ja nicht das der einzige Bereich im Leben, wo einem sozusagen mit Geld das Unangenehme etwas schmackhafter gemacht wird. Im Job erlebt man das eigentlich jeden Tag.
Sagt die Schriftstellerin Julie C. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Sehr gern.
Und der Roman, wenn Sie nochmal mit literarischen Mitteln sich in den Windpark-Konflikt vertiefen wollen, heißt Unterläuten und ist unter anderem als Taschenbuch bei BTB für 12 Euro erschienen.